Ich glaube, es ist tatsächlich was, was natürlich jetzt im Gespräch sein wird. Das ist der logische Schritt. Mal gucken, ob es für uns zu früh ist. Es ging jetzt doch relativ schnell, wenn man sich überlegt, dass wir vor 2 Jahren erst ausgestiegen sind. Aber ich glaube, da muss man jetzt gucken, wie die Strukturen auf dem Verein ist, ob es sinnvoll ist, jetzt schon den Schritt zu gehen oder man noch wartet.
Big Postgame, powered by Tipico Sportwetten. Wir sind's wieder. Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr habt so gute Laune wie wir. Wir sind heute hier bei 2 Champions und ein Blick auf die Playoffs. Und jetzt ist meine Frage an die anderen 2. Wer sind die 2 Champions von uns 3? Robert und Rupert, Grüße erstmal.
Grüße. Ich überlege, was ich gerade.
Wer will für sich argumentieren?
Ich überlege, was ich jemals gewonnen habe.
Ich bin baden-württembergischer Meister in der U14 geworden.
Naja, aber du hast ja anmoderiert, dass du heute 2 Champions zu Gast hast. Damit erübrigt sich ja die Frage.
Stimmt. Nee, ich habe gesagt 2 Champions und einen Blick auf die Playoffs, glaube ich. Wir können uns das nochmal anhören, wenn wir es.
Na gut, wir einigen uns. Wir haben 2 richtige Champions zu Gast.
Ja, okay.
Und ja, wir 3 werfen einen Blick auf die Playoffs. Und so aufs Top 4 der Jugend und Euroleague Playoffs und BBL. Und es ist so viel Basketball, es ist Wahnsinn.
Ich habe meinen Champions aber gerade gefunden. MVP Media Game Euroleague Final von Kaunas. Das
okay.
Ist der bedeutendste Titel meiner Karriere.
Gab's da auch das eine Trophäe für?
Nein, es gab gar nichts für.
Ah, dann glaube ich es nicht.
Basketballschuhe und Trikots.
Das sagt auch alles über Robert Fabig. Gut, dass du zum Stift gefunden hast, mein Freund. Oder zum Mikro. Also, ja. Wir haben gute Laune. Ich hoffe, ihr an den Endgeräten auch, egal ob ihr im Auto sitzt, gerade kocht, duscht oder sonst irgendwas macht. Das sind so meine Lieblingsbeschäftigungen, während dem Podcast hören. Bitte?
Beim Duschen hörst du Podcast.
Ja.
Wie geht das denn?
Alexa fragen, ob sie den Podcast spielt und unter die Dusche hüpfen.
Da muss ich aber richtig laut sein, Alexa.
Ja, passt. Alexa ist übrigens gerade bei mir angegangen im Nebenzimmer, aber tut nichts zur Sache. Nicht die unter der Dusche. Egal, wir starten durch heute, weil es ist wirklich, wie es Robert gerade schon gesagt hat, unfassbar viel Basketball aktuell. Es blitzt und donnert Basketball an allen Ecken und Enden und das ist das eigentlich Schöne. Das wollen wir euch hier auch absolut gönnen. Wir versuchen das immer so ein bisschen irgendwie einzugrenzen, unsere Themen zu setzen, aber es ist dann halt trotzdem immer so viel Verschiedenes und wir sind der Podcast, der sich mit all den Facetten von Basketball beschäftigen möchte und diese wollen wir euch dann jetzt auch präsentieren. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Ruder, weil ich höre mal ganz kurz. Alexa hat mir einen Podcast angemacht. Moment mal kurz. Alexa, stopp die Musik.
Jetzt haben wir unser heutiges Podcast-Video. Jetzt
nicht nur haben wir das auch noch live drauf. Okay, alles in Ordnung. Da können wir jetzt abbiegen in Richtung BBL. Alexa, stopp die Musik. Die will mich doch verarschen. So, jetzt sind wir aber drin. Entschuldigung an der Stelle. Alles live bei uns. Ich glaube, ich schaffe das Ding wieder ab. Ich sag's mal so, es wohnen 2 Personen in meinem Haushalt und eine wollte das Ding nicht und die heißt Florian. Naja, wir reiten also durch die BBL und später gibt's dann die Champions von Alba Berlin. Eine Championess, die wir dabei haben und dann auch noch einen Champions League Champion und dann auch noch einen Champion, der bald gekrönt wird, respektive 3 sogar am kommenden Wochenende. So viel mal nur dazu und damit tauchen wir erstmal ein in die BBL, die gerade red hot ist, die absolut am Brennen ist. Freunde, mir macht BBL gerade so viel Spaß wie, ich glaube, die ganze Saison nicht. Wie geht's da euch?
Ja. Nicken
auf beiden,
ja,
auf beiden
also Bildschirmen. Ich finde ja generell, der Basketball macht so viel Spaß momentan. Also die BBL, weil es so Schlag auf Schlag geht. Für die Teams ist die Belastung klar, die ist hoch, aber jetzt unter der Woche gleich wieder ein Spieltag und am Wochenende dann der 34. Spieltag, nebenher diese Euroleague Playoffs. Also man kann jeden Tag Basketball gucken und hat jeden Tag eigentlich spannende, hochklassige Partien und ja, das ist die Phase der Entscheidung. Wenn wir bei der BBL bleiben, es gab ja so viel richtungsweisende Duelle um die Tabellenspitze, um den direkten Play-Off-Einzug, da an der Schwelle zu den Play-Ins, um Kampf um den Klassenerhalt. Also ich glaube, da haben wir einiges aufzuarbeiten.
Ja, jetzt geht's zur Sache. Das merkt man, jetzt geht's ins Eingemachte, die letzten Entscheidungen stehen an und dann direkt weiter. Nächste Woche gleich die Play-Ins. Also für alle Hörer, die es jetzt Dienstag hören, in einer Woche ist schon die erste Play-In-Runde.
Schmeckt. Lasst uns ganz kurz über das Spiel, über das Gigantenduell sprechen, das erste zumindest. Die Kräfteverhältnisse zwischen dem FC Bayern Basketball und Alba Berlin zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, wir müssen nicht drüber sprechen, was könnte sein, wenn und wer wie wo zurückkommt oder sonst irgendwas. Aktuelle Kräfteverhältnisse, denn wir sind am Ende der Saison, wo theoretisch so langsam der beste Basketball der Saison gespielt werden sollte. Robert, wo siehst du da die beiden Mannschaften? Vielleicht mal erstmal ein bisschen einzeln betrachtet und dann in einem Kontext zueinander.
Naja, wenn man die beiden Mannschaften einzeln betrachtet, muss man erstmal festhalten, dass die Bayern weitgehend gesund sind, während Alba Berlin immer noch mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Also Spaniolo, Samar, Procida, Olindi, alle verletzt raus gewesen in diesem Duell. Und das hat dann das Aufeinandertreffen schon zu einem relativ ungleichen gemacht. Auch wenn Alba gut ins Spiel gestartet ist, war es unterm Strich wirklich eine ganz deutliche Angelegenheit für die Bayern, die damit ja durch diesen Sieg mit, wie viel Punktendifferenz waren es, 25 oder so, einen Riesenschritt gemacht haben in Richtung Platz 1 nach der Hauptrunde, Heimvorteil in allen Playoff-Runden und für meinen Begriff auch damit schon einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Deutsche Meisterschaft getan habe, weil ich sehe, wenn die Bayern gesund bleiben, vor allem die Schlüsselspieler, Ibaka, Booker, Lucic, wenn die gesund bleiben, sehe ich aktuell in der Liga keine Mannschaft, die die Bayern in einer Best-of-Five-Serie ohne Heimrecht schlagen kann.
Ruppi, ich glaube, das ist so ein bisschen der Worst Case, der eintreten konnte. Ich sag mal aus Liga-Sicht, dass du dieses Spiel im Dezember nicht spielen konntest, das Hinspiel. Da gab es ja diesen Wintereinbruch, weshalb es dann nicht stattgefunden hat. Das wurde ja jetzt auf kommenden Freitag verschoben. Und eigentlich hat man gedacht, geil, Doubleheader, zweimal Bayern-Alba, das ist schon fast wie so eine Serie. Da duellieren die sich um den ersten Platz. Aber dass jetzt das erste Spiel und vor allem dieses zweite Viertel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, mit einer quasi abgeschenkten zweiten Halbzeit und eigentlich gar nicht mehr der Möglichkeit, in diesem Rückspiel dann, das nur 5 Tage später stattfindet, den direkten Vergleich irgendwie wieder gerade biegen zu können, das ist schon, wie gesagt, der Worst Case, oder?
Ja, warten wir es mal ab, was Alba jetzt im zweiten Spiel liefert, ob die Bayern vielleicht den einen oder anderen schon mit gesicherten Platz 1 und ob Alba vielleicht da auch tatsächlich nochmal zeigen will, soweit sind wir gar nicht weg, oder ob das Spiel dann auch relativ klar wird. Es ist dahingehend vielleicht Worst Case, man hat ja sicherlich erwartet, dass die Bayern diese Saison doch ein ganzes Stück allen anderen Mannschaften voraus sind. Dann gab es diese 13 oder 14 Siege von Alba in Folge, trotz aller Verletzten, und die Bayern haben so ein bisschen geschwächelt und kam nicht in so einen wahnsinnigen Rhythmus rein. Und da kam so die leise Hoffnung auf, okay, vielleicht sind die Berliner gar nicht so weit weg und vielleicht kann sich Ulm in Topform spielen und Chemnitz ist die ganze Saison schon stark und bei den Bayern klappt es nicht so richtig und jetzt haben sie einmal richtig den Hammer doch fallen lassen. Ich glaube, das, was Robert gesagt hat, das trifft absolut zu, wenn es jetzt eine K.O.-Phase wäre und bei den Bayern läuft's mal nicht so gut oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen passt das nicht, dann ist vielleicht was drin, aber in der Best-of-Five-Serie kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen, dass da wirklich viel geht. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es in irgendeiner Serie, in irgendeiner Konstellation in ein fünftes Spiel gehen würde, stand jetzt.
Wir wollen gar nicht allzu tief eintauchen in die Diskussion über die einzelnen Mannschaften. Das machen wir dann nochmal getrennt in der Playoff-Vorschau, wenn wir dann auch wirklich wissen, wie es steht. Denn wenn dieser Podcast am Dienstag rauskommt, dann ist schon am Tag drauf wieder Halligalli in der BBL. Genauso dann am nächsten Wochenende nochmal. Dazwischen eben noch dieses zwischenreingeschobene Spiel Alba gegen Bayern. Die spielen jetzt Mittwoch, Freitag, Sonntag quasi. Und es kann auch alles passieren. Deswegen wollen wir eher so ein bisschen drauf gucken, was kann denn noch passieren in dieser Woche? Worauf solltet ihr achten? Robert, und ich glaube, da ist ein Thema, Würzburg oder Ulm, wer holt sich das Heimrecht? Wie stehen die Chancen und wen siehst du in der Favoritenrolle dafür?
Naja, die besseren Karten aktuell haben die Würzburger, denn sie haben einfach ein Spiel mehr gewonnen und sie haben es in der eigenen Hand. Also sie haben jetzt aus 32 Spielen 23 Siege geholt und können mit 2 Siegen auf jeden Fall Platz 4 mindestens fix machen und haben dann sogar auch noch die Chance, vielleicht die Niners Chemnitz da ein bisschen anzugreifen auf Tabellenplatz 3. Das wird nicht super einfach, aber sie haben jetzt ein Spiel gegen Heidelberg zu Hause und der letzte Spieltag geht eben genau gegen die Niners Chemnitz. Also auszuschließen ist das nicht, dass Würzburg vielleicht sogar Dritter wird. Ja, Ulm kann nichts tun, außer zu versuchen, ihre Spiele zu gewinnen. Das geht gegen Oldenburg und Braunschweig. Beides schwierige, aber machbare Aufgaben. Ja, und dieses Heimrecht, glaube ich, könnte in einer potenziellen Serie Würzburg gegen Ulm schon eine Rolle spielen.
Aktuell geht der direkte Vergleich zwischen Ulm und Würzburg. Ich schaue mal nur ganz kurz, an wen der geht. Rückspiel
ihn auf jeden Fall an. Der geht an Ulm, die haben beides gewonnen.
Ja.
Beide Spiele.
Ja.
Also wenn Ulm zweimal gewinnt, muss auch Würzburg zweimal gewinnen. Aber Würzburg gegen Heidelberg zu Hause ist sicher der Favorit. Und dann das Duell gegen Chemnitz. Eher vielleicht sogar wirklich ein Duell um Platz 3 sogar.
Ich finde es vor allem spannend, dass es Ulm geschafft hat, mit diesem Zwischensprint, den sie nach dem Eurocup eingelegt haben, raus aus dieser Play-in-Playoff-Kampfgruppe, sich als deutlicher Playoff-Contender festzubeißen. Sie haben die Playoffs mittlerweile sicher. Es geht nur noch um diesen einen letzten verbliebenen 6. Platz, der dort ausgefeitet wird, und zwar zwischen Vechta, Bonn und Ludwigsburg. Vechta im Moment mit den besten Karten. Die haben einen Sieg mehr als Bonn und 2 Siege mehr als die MHP-Riesen Ludwigsburg. Auch das ganz spannend, weil vor allem Ludwigsburg und Bonn sich nochmal im letzten Spiel der Hauptrunde duellieren werden. Wen habt ihr da vorne?
In der Konstellation würde ich sagen, bleibt es Vechta. Wenn man die Spielpläne vergleicht, das ist bei allen drei wahrscheinlich so eine 1-1-Konstellation. Also könnt ihr mal kurz durchgehen. Vechta spielt in Bamberg, zu Hause noch gegen MBC. Bonn spielt in Berlin und zu Hause gegen Ludwigsburg. Ludwigsburg könnte auch 0-2 werden. Die spielen zu Hause gegen die Bayern und dann eben in Bonn. Vechta wirkt für mich wie die konstanteste von drei nicht immer extrem konstanten Mannschaften. Die wirken aber auf jeden Fall am stabilsten, am robustesten. Haben auch mit Tommy Cusi dann eben einen, der doch mal im Alleingang entscheiden kann. Die ganze Saison eigentlich schon sehr gut performt. Bonn ist, habe ich schon ein paar Mal gesagt an der Stelle, für mich die personifizierte Inkonstanz auf einem hohen Niveau für inkonstante Mannschaften. Ludwigsburg ist gefühlt seit der Phase so ums Champions League aus, seit auch klar ist, dass es mit Josh King nicht weitergeht, wirklich einer stark negativen Tendenz, und die müssen eigentlich froh sein, wenn sie am Ende noch auf Platz 8 bleiben und nicht noch hinter Oldenburg zurückfallen. Ich finde es aber ganz interessant, dass dann tatsächlich am 34. Spieltag das Spiel Bonn gegen Ludwigsburg ansteht, was genau in der Konstellation, nämlich in Bonn, 2 Tage später wieder gespielt werden kann. Das ist schon sehr, sehr skurril. Bin ich gespannt, wie die beiden Mannschaften das angehen, ob man so als Playoff-Serie sieht, ob es für Ludwigsburg noch darum geht, den direkten Vergleich zu gewinnen, dann vielleicht Platz 7 zu sichern, oder ob man das dann herschenkt. Das wird schon eine interessante Konstellation werden. Aber ich sehe Vechta auf Platz 6.
Ja, Bonn-Ludwigsburg ist super spannend. Das gab es ja auch schon im Pokal, dass sie da zweimal direkt hintereinander gegeneinander gespielt haben.
Und dann Champions League, ne?
Genau, in der Champions League haben sich auch nochmal zweimal duelliert. Also die haben schon 4 Duelle. Aktueller Spielstand dort ist 4-0 für Bonn.
Oh, klare Sache.
Ja, aber letztes Jahr war auch gedacht, zwischen Ludwigsburg und Oldenburg stand es auch 3-0 nach der regulären Saison plus Pokal für die Oldenburger, und dann haben die Ludwigsburger sie gesweept in den Playoffs. Also alles möglich. Allerdings sehe ich diesen Bruch bei den Ludwigsburgern auch, und ich weiß nicht, ob sie überhaupt nochmal aus diesem Loch sich da selber rausschaufeln können. Werden wir beobachten. Können wir dann nach der Saison auch nochmal genauer analysieren, bestimmt. Kampf um Platz 10, Hamburg, Braunschweig, Bamberg, Kampf um Platz 9 oder um Platz 8 können wir vielleicht nochmal so beschreiben, dass Oldenburg und Ludwigsburg da noch nah beieinander liegen. Dass wir das nochmal sagen, ist auch sehr weird zum Ende der Saison.
Allerdings hat Ludwigsburg den direkten Vergleich. Also Oldenburg müsste einen Sieg mehr am Ende einfahren.
Gut, Ludwigsburg spielt gegen München und gegen Bonn.
Ja.
Also alles möglich.
Oldenburg spielt, glaube ich, noch gegen Ulm.
Gegen Ulm, richtig. Und dann am Schluss, meine ich, gegen Bamberg.
Ja, ich glaube auch. Okay,
genau.
Also Platz 9, 8, 9 wäre dann auch nochmal ein Fragezeichen dahinter. Kampf um Platz 10 machen wir aber. Hamburg, Braunschweig oder Bamberg ist jetzt auch nochmal richtig spannend geworden. Hinten raus, dank den Play-Ins übrigens. Was machen wir damit?
Rupi, das sind deine Towers. Du bist vor Ort. Die Towers, ja, nicht so richtig mega in Form. Irgendwie nur 3 aus den letzten 10 gewonnen. Aber ein verhältnismäßig leichtes Restprogramm mit einem Auswärtsspiel in Tübingen und dem Heimspiel gegen Göttingen. Das könnte ihnen so ein bisschen den Allerwertesten retten, nämlich den 10. Platz. Denn die Basketball-Löwen Braunschweig zwar mit der gleichen Bilanz, aber dem verlorenen direkten Vergleich. Das heißt, Hamburg hat es in der eigenen Hand mit 2 Siegen in die Play-Ins einzuziehen.
Ganz so schaut's aus. Bamberg hat den direkten Vergleich gegen Hamburg. Bei einem Dreiervergleich wäre auch Hamburg vorne mit einer 3-1-Bilanz. Also für Bamberg wird's schwierig. Die müssten schon müssten die Hamburger entweder gleichziehen und Braunschweig hinter sich lassen einen Sieg oder dann eben ein Spiel Vorsprung haben. Und bei dem Restprogramm, du hast es angesprochen, der Hamburger, sollten da eigentlich 2 Siege und dann Platz 10 rausspringen. Also ich habe die Dienstreise für kommenden Dienstag schon gebucht, erste Play-In-Runde.
Ja, hast du gemacht?
Ja, klar.
Ist und die wohin? Frage, aber wohin hast du gebucht?
Nach Oldenburg habe ich gebucht, ja.
Ja, schön, wenn es dann Ludwigsburg wird.
Ja, genau. Statt so einer Stunde dann aus Versehen doch 7, oder?
Genau.
Ja, aber wenn du in Ludwigsburg bist, dann freue ich mich zumindest drüber.
Ich mich auch, stimmt. Das wird lustig dann. Also hoffen wir mal.
Ja, das wäre echt eine gute Sache. Okay, Abstiegskampf. Da müssen wir auch noch hingucken. Es gibt mittlerweile jetzt eine Zone in den letzten beiden Spielen, die man, glaube ich, als Niemandsland bezeichnen kann, in die sich der MBC gerettet hat, eben durch den Sieg über Ludwigsburg. Und auch die BG Göttingen befindet sich in dieser Zone. Dahinter Rostock, Heidelberg, Crailsheim, Tübingen in der Reihenfolge. Tübingen ist nur rechnerisch noch nicht abgestiegen, aber ich glaube, vom Gesamtbild her ist die Chance gleich nahe Null, oder?
Ja, es gibt eine einzige Konstellation. Alle anderen Konstellationen führen zum Abstieg der Tigers Tübingen. Und diese Konstellation würde schon voraussetzen, dass Tübingen beide Spiele gewinnt, gegen Heidelberg sogar mit mehr als 11 Punkten Differenz. Und ich glaube, beides ist nicht unbedingt zu erwarten, nachdem auch Chivon Jackson letztes Spiel ausgefallen ist. Das wird zurückgehen in die Pro A. Leider ein sympathischer Standort, aber sie haben es in der Hinrunde verpasst, die nötigen Siege einzufahren.
Ja, die haben es insgesamt dann, ist da auch die Kurve sehr deutlich abgefallen irgendwann. Hatten auch große Verletzungsprobleme. Als so Low-Budget-Team ist das natürlich nochmal doppelt schwierig. Ja, ich glaube, dass der ganze Standort davon profitiert, BBL-Luft geschnuppert zu haben und sie jetzt, glaube ich, auch wissen, was die Hausaufgaben sind für die nächsten Jahre, um das dann ja besser oder sich eher zu etablieren, sagen wir es mal so. Am Anfang sah das echt noch gut aus, aber irgendwann kommt dann auf lange Sicht da vieles durchgeschlagen einfach, was da auch dann nicht optimal lief in den Nachverpflichtungen und so weiter und so fort. Also Tübingen noch nicht offiziell abgestiegen, aber ich glaube, die können wir schon als ersten Absteiger zumindest mal betrachten. Und bei Crailsheim sieht's auch richtig schlecht aus. Richtig schlecht.
Ja. Wenn wir dann am morgigen Mittwoch das Duell haben, Rostock gegen Crailsheim, ist es gut möglich, dass Crailsheim als zweiter Absteiger feststeht. Und wenn sie dieses Spiel verlieren, gibt's keine Chance mehr am letzten Spieltag, das rettende Ufer zu erreichen. Und bei der Auswärtsschwäche der Hakro Merlins, gepaart mit den Rostockern, die jetzt zu Hause jetzt sich doch wieder stabiler präsentiert haben, glaube ich, haben die Favoritenrolle schon die Seawolves inne. Und ja, die Auswärtsbilanz von Crailsheim ist einfach 1-15 in dieser Saison.
Das einzige Spiel haben sie in Tübingen gewonnen.
Ja, gegen den Tabellenletzten.
Genau, war ich sogar vor Ort. Und die Crailsheimer müssen beide Spiele gewinnen. Und das letzte Spiel ist gegen Alba Berlin. Zu Hause, vielleicht ist das auch nochmal so ein Schmankerl, um sich irgendwie zu verabschieden. Ich glaube, dass die Crailsheimer natürlich nochmal alles reinfeuern werden, aber das ist von Anfang an nicht genug gewesen. bei dieser Mannschaft, auch gegen Bamberg jetzt. Das waren so viele kleine Fehler in diesem Spiel drin. So viele Sachen, die du in der Bundesligamannschaft, als Bundesligamannschaft in der Dichte nicht machen darfst. Das ist dann am Schluss einfach das, was sich rächt.
Ja. Und auch dieses Reinfeuern, Stacki, du sagst es. Ich weiß gar nicht, ob das noch so richtig passiert. Dieses Spiel gegen Bamberg zu Hause 82-109. Ich finde, man hat nicht mehr bei der Mannschaft so diesen Geist gespürt, diesen Glauben, hey, wir packen das noch. Das war vereinzelt bei Mo Stucky zu erkennen.
Genau, das hätte ich gesagt. Bei einzelnen Aber Spielern so ist das
der,
zu erkennen.
In der Breite als Gesamtes wirkt das Team auf mich nicht so, als wäre es in der Lage, jetzt nochmal das Ruder rumzureißen.
Ja, Coach geht nach der Saison. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Tiefschlag für alle Beteiligten, dass das dann auch so über den finnischen Verein publiziert wurde, ohne dass Kreisheim das eigentlich wollte zu diesem Zeitpunkt, was ich auch total verstehe, um da keine Unruhe reinzubringen und so. Also da ist so viel schiefgelaufen. Schwierig. Ich sehe es auch nicht aktuell, wie Kreisheim in der Liga bleiben könnte, außer über eine mögliche Wildcard. Wenn ihr dazu nochmal was hören wollt, dann hört euch unsere vergangene Folge an. Da haben wir ausführlich über die Wildcard und über die Pro A gesprochen, die ja gerade auch in den Playoffs wild unterwegs ist. Da wollen wir aber diesmal nicht weiter drauf eingehen, sondern wenn da die ersten Ergebnisse feststehen, wie die ersten Viertelfinals ausgegangen sind, dann gehen wir da vielleicht nochmal ein bisschen eher darauf ein. Okay, dann lasst uns den Spieltag rund machen. Starting Five des Spieltages aus eurer Sicht. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen mehr ausführen wie sonst, wenn ihr möchtet, ein bisschen mehr verargumentieren, denn wir haben über die Spiele kaum gesprochen, weil es eben auch so viele waren jetzt in der letzten Woche durch diesen Doppelspieltag.
Die Big Starting Five.
Na dann. Also. Schauen wir mal, wie weit wir es ausführen können. Auf Guard hat man einige Kandidaten. Und der MVP und der Runner-up für MVP werden es dann am Ende Otis Livingston und Tommy Cusi. Da du natürlich jetzt so ganz spontan gesagt hast, wir können es mal länger ausführen.
Nee, du kannst einfach nur sagen, warum.
Haben wir, habe ich den Zettel natürlich schon weggeschmissen mit meinen Notizen. Aber jetzt will ich das auch vernünftig sagen. Warum? Weil Tommy Cusi Fechter zum Sieg gegen Göttingen mal wieder, gegen die sie ja ständig gewinnen, inklusive Pokal geführt hat. 23 Punkte, 7 Assists, sehr effektiv gewesen, auch ein plus 18 in einem plus 6er Spiel gehabt. Otis Livingston ist ohnehin gefühlt jedes Spiel über jeden Zweifel zu erhaben und muss eigentlich immer in dieser Starting Five stehen. Jetzt hat er in Bonn bei einem aus meiner Sicht trotz der Tabellenplatzierung Überraschungssieg der Würzburger wieder 24 Punkte aufgelegt, 5 Assists gespielt, ist 9 von 11 aus dem Feld. Also die Wurfquoten von ihm habe ich mir auch mal angeschaut, die sind absurd. Die sind bei 50,9% aus dem Feld, 45,5 von der Dreierlinie, 88% von der Freiwurflinie. Also an der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass der natürlich Offensivspieler des Jahres werden muss. Und das auf jeden Fall die Guard-Rotation. Die beiden, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Gino Crandall hatte wieder ein gutes Spiel. Wesley van Beck habe ich gesehen in Hamburg hier, der war sehr, sehr stark. Aber Livingston und Cusi bekommen das Ganze. Dann Forward war es eher etwas dünner, das Angebot. Ich fand Brackett Chapman interessant mit 9-12 für die Oldenburger, aber tatsächlich am Ende ist es Justin Gray geworden, der beim ungefährdeten Bamberger Sieg gegen Kreisheim 21 Punkte gemacht hat und relativ effektiv war, da von vielen guten Bambergern der Beste war. Ja, und da das Forward-Angebot nicht so groß war, das Center-Angebot dagegen herausragend, gibt es diesmal zwei klassische Bigs, die da mitspielen, nämlich einmal Ebuka Isundu von den Oldenburgern 18-9, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Hat er gemacht, auch sehr, sehr effektiv gewesen, sehr effizient gewesen und dann der wahrscheinlich oder einer der beeindruckendsten Center dieser Saison, physisch, athletisch, statistisch, da bin ich unheimlich gespannt, wie es für den kommende Saison weitergeht. Der startet mit Jason Bango von den Basketball-Löwen Braunschweig. 26 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, eine 34er Effektivität. Und ich rufe mir mal seine Saisonstatistiken auf. Die sehen mit 13,5 Punkten, 7,2 Rebounds gar nicht so spektakulär aus. Aber das ist schon ein schwer beeindruckender Spieler. Auch die Entwicklung, die er hingelegt hat in den vergangenen Jahren in Braunschweig. Also Bin ich gespannt, wie es für ihn weitergeht.
Das genügt. Danke, sehr gut ausgeführt. Ich bin zufrieden, Ruppi.
Gut so.
Damit schauen wir jetzt nach vorne.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Wie immer, Robert, Tipico-Tipp der Woche haben wir natürlich in dieser Woche auch. Aber wir haben erstmal was Schönes zu vermelden.
Ja, wir haben gewonnen. Der Tipico-Tipp aus der letzten Folge kam von Ruppi und völlig überraschenderweise ist er aufgegangen.
Rostock. Das sind die Spieler, die am Anfang in der Saison so ein bisschen strugglen und hinten raus dann gut sind. Da ist Ruppi einer davon.
Daher werden wir den heutigen Tipp auch definitiv wieder an Ruppi abgeben. Aber nur nochmal, um das aufzuräumen. Rostock gewinnt gegen Ludwigsburg und ja, bessert unseren Kontostand deutlich auf. Wir stehen jetzt bei 90,20 €. Ja, Ruppi, wen haben wir jetzt im Angebot für den kommenden Spieltag? Spieltag Nummer 33, der ja unter der Woche jetzt gespielt wird, am Mittwoch und am Donnerstag.
Ja, ich würde sagen, wir können ja einmal ganz kurz die Begegnungen durchgehen und so ein paar Tendenzen abgeben, ehe wir zum Tipp kommen. Also wir haben Chemnitz gegen Braunschweig. Ich glaube, das wird eine eindeutige Sache. Wir haben Rostock gegen Kreisheim mit einem Favoriten. Mehr dazu gleich. Würzburg gegen Heidelberg. Klare Sache für Würzburg. Alba gegen Bonn. Kann man tatsächlich überlegen, was Bonn macht, wenn Alba weiter so eine Verletzungsmisere hat. Trotzdem glaube ich, wir haben es besprochen, Bonn ist auch, auf Bonn ist nicht unbedingt Verlass. Das ist immer noch in Berlin, da glaube ich eher Berlin gewinnt das. Die Riesen gegen die Bayern, würde ich auch eher die Bayern vorn sehen. Bamberg-Vechta wird ein sehr interessantes Spiel. Das ist ein 50-50-Spiel aus meiner Sicht. Ulm-Oldenburg ähnlich. Ulm mit dem Heimvorteil sicherlich auch nominell etwas besser, aber wir haben Oldenburg in einer sehr starken Form. Tübingen gegen Hamburg, Hamburger Sieg. Und Göttingen gegen MBC, vermutlich auch eher ein Göttinger Sieg. Ja, das Spiel, zu dem wir nochmal zurückkommen wollten. Rostock Seawolves gegen die Hackro Mörlins Kreisheim. Die Rostocker haben uns jetzt einen fetten Gewinn eingebracht. Dann bleiben wir bei ihm und tippen mal, dass sie mit mindestens 5 Punkten zu Hause gegen Kreisheim gewinnen. Kreisheim wäre dann bei 1,16 auswärts. Ich glaube, das klingt nach einem ganz vernünftigen Tipp. Und wir wollen ja jetzt richtig Plus machen, ne, wieder unserem Konto am Ende über die 100 € kommen, also hauen wir gleich 10 € drauf, ne?
Alles klar, dann setzen wir also 10 € auf einen Heimsieg der Rostocker mit mindestens 5 Punkten Unterschied gegen die Hakro Mörlins Kreisheim.
18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de.
Damit endet unsere kleine Werbung an dieser Stelle und wir gehen über zum nächsten Thema, denn was bei den Männern erst noch kommt, das ist bei den Frauen bereits geschehen. Die Playoffs sind durch, es gibt deutsche Meisterinnen und es ist zum allerersten Mal Robert Alba Berlin.
Ja, absolut verdient, auch wenn es eine spannende Finalserie war zwischen den Berlinerinnen und den Damen aus Keltern. Ging ein 5. Spiel, ausverkaufte Semmeringhalle. Ja, und dann hat sich Alba mit dem Heimvorteil im Rücken und fast 2.500 Zuschauern durchgesetzt, ja, und feiert wenige Jahre nach dem Aufstieg jetzt den deutschen Meistertitel.
Ja, zum allerersten Mal Alba Berlin, deutsche Meisterinnen. Dazu sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch. Es gab diese, es ist eine Meisterplatte eigentlich, muss man schon fast sagen, in der DBBL. Das ist so ein großes Ding, das irgendwie wie so ein Holzding drauf ist. Und die hat eine verliehen bekommen und das ist Lena Golisch. Die ist nämlich die Kapitänin von Alba Berlin. Die hat das Ding entgegengenommen, durfte damit feiern. Und wir haben sie im Interview. Viel Spaß mit der neuen Championess des deutschen Basketballs, der Kapitänin von Alba Berlin, Lena Golisch.
Bei uns ist jetzt Lena Golisch, frisch gebackene deutsche Meisterin. Lena, sind die Feierlichkeiten schon gut verdaut mittlerweile?
Ja, also es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt Mittwoch nochmal den Empfang im Roten Rathaus und dann auch nochmal eine Ehrung beim Spiel der Herren gegen Bonn. Aber die erste Party ist jetzt ganz gut verdaut.
Und hast du deinen Mitspielerinnen ein paar kleine Hausmittelchen oder vielleicht auch offizielle Medizin verschreiben können, wie man so eine Party gut wegsteckt?
Also viele haben zum Glück frei bekommen. Das war das Gute. Ich habe immer mal Wasser gereicht zwischendurch. Hatte auch meinen Bruder mit dabei, der auch Arzt ist. Also ich glaube, wir waren ganz gut versorgt.
Ja, für alle Hörer, die es vielleicht nicht wissen, Lena ist tatsächlich im richtigen Leben quasi Ärztin. Oder kann man das so sagen, im richtigen Leben? Oder wie ist so die Gewichtung zwischen Profisport und, ja, doch Job, der also, ein fordernder Job ist?
Ja, also ich glaube, jetzt ist es so, ja, Hälfte, Hälfte, vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung sozusagen die medizinische Seite. Ich bin inzwischen in der Praxis, habe vorher 2 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Da war, glaube ich, der Fokus noch ein bisschen mehr von den Stunden her einfach auf das Medizinische. Und jetzt habe ich unter anderem für den Basketball quasi den Schritt Richtung Praxis gemacht, dass ich ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten habe, keine Nachtdienste mehr. Und das lässt sich jetzt noch ein bisschen besser verbinden.
Wie würdest du denn die, welche Diagnose würdest du denn stellen deiner Mannschaft diese Saison?
Oh, gute Frage. Also leider gibt es ja bei uns immer eher nur Krankheiten und ich glaube, diese Saison war es eher so, dass ich sagen würde, wir hatten sehr, sehr viel mentale Toughness. Also ich glaube, wir haben es gut geschafft, den Schritt von so ein bisschen Überraschungsteam letztes Jahr zu ja Favoritenrolle jetzt zu machen. Also ich glaube, wir haben das ganz gut gehandelt, auch über die Saison, dass wir in einer neuen Rolle waren und sind das alles viel, viel offensiver herangegangen als letztes Jahr.
Hm. Du sprichst diese mentale Toughness an. Die war in den Playoffs ja auch gefordert. Vor allem im Finale ging in ein entscheidendes Spiel 5. Zwar zu Hause, aber war schon Anspannung zu spüren, oder?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich glaube auch persönlich war ich lange nicht mehr so aufgeregt wie vor dem 5. Spiel. Sonst war es jetzt so, dass ich das Gefühl hatte, das kommt so ein bisschen mit dem Alter. Und wenn man auch mal andere Prioritäten hat, sage ich mal, dass man entspannter und mit so ein bisschen positiver Anspannung in die Spiele reingehen konnte. Ich glaube, vor dem Spiel 5 waren wir alle ganz schön angespannt. Was halt super viel ausmacht, ist die Halle bei uns, glaube ich. Also wir haben uns riesig gefreut, egal wie das Spiel ausgeht, auf dem Spiel 5 in der Sonnenringhalle. Ich glaube, das war einfach an sich ein cooles Event und für uns jetzt natürlich perfekt.
Ja, du hast es angesprochen, die Sonnenringhalle war sogar ausverkauft. Wie stark ist da der Heimvorteil? Hast du dir sowas zu deinem Beginn deiner Karriere jemals erträumen können?
Nee, ich glaube, also weder am Beginn noch zwischendurch. Also ich glaube, wir hatten in Berlin auch sehr, sehr schwierige Zeiten beim Frauenbasketball, obwohl wir tolle Spielerinnen hatten. Also ich habe mit Satu zusammengespielt, mit Niara Sabali und wir haben halt in der Schulsporthalle in Lichterfelde gespielt mit sehr, sehr wenig Zuschauern. Wurde immer gesagt, ja, es ist schwer, es gibt zu viel Konkurrenz von anderen Sportarten in Berlin. Und ich glaube, jetzt sieht man, dass es sehr, sehr gut funktioniert, dass die Begeisterung da ist. Und ich glaube, wir genießen das auch einfach inzwischen sehr, dass wir das haben. Und diesen Heimvorteil, der macht super viel aus bei uns. Das hat man ja auch gesehen jetzt in der Saison.
Was hat sich da aus deiner Sicht verändert die letzten Jahre? Ist es der Push, den Alba gemacht hat, so dieser ganzheitliche Ansatz, die Männer, die Damen, diese ganz breite Basis? Oder hat sich auch die Wahrnehmung des Sports in der Öffentlichkeit einfach gewandelt?
Ich glaube, man muss schon sagen, dass wir natürlich den Vorteil haben, dass durch die Herren gewisse Strukturen da sind, auch eine gewisse, sag ich mal, Aufmerksamkeit da ist, die es für andere Vereine, glaube ich, nicht unbedingt genauso gibt. Also ich glaube, da waren die Voraussetzungen einfach gut. Ich glaube, der Weg und die Art, wie wir spielen, begeistert auch. Das haben wir gemerkt, dass es auch für Schritt mehr Fans geworden sind. Letztes Jahr war es zu den Playoffs das erste Mal richtig voll. Und ich glaube, was auch schön zu sehen war, dass es dieses Jahr eigentlich konstant die Halle voll war, dass es nicht nur zu den Playoffs dann natürlich besonders voll war, aber dass es auch konstant einfach die Begeisterung inzwischen da ist.
Ihr werdet ja auch sehr vom Stammverein unterstützt. Ich sehe da auch bei Twitter immer wieder von Marco Baldi oder immer auch Heda Beiträge, die sich mit euch mitfreuen. Logischer Schritt, wenn man deutscher Meister ist, wäre natürlich am internationalen Geschäft teilzunehmen. Gibt es da schon Zeichen seitens des Vereins, das wahrzunehmen und euch da zu unterstützen?
Also tatsächlich gibt es jetzt noch nicht so gleich Gespräche. Also ich glaube, wir haben jetzt erstmal die Woche tatsächlich genossen. Also ich glaube, das kommt jetzt so ein bisschen auf uns zu. Also jetzt waren, sag ich mal, die ersten Nachrichten Richtung Gespräche, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich was, was natürlich jetzt im Gespräch sein wird. Das ist der logische Schritt. Mal gucken, ob es für uns zu früh ist. Es ging jetzt doch relativ schnell, wenn man sich überlegt, dass wir vor 2 Jahren erst aufgestiegen sind. Aber ich glaube, da muss man jetzt gucken, wie die Strukturen auf dem Verein ist, ob es sinnvoll ist, jetzt schon den Schritt zu gehen oder man noch wartet.
Aber kannst du sagen, für welchen Wettbewerb man als deutscher Meister theoretisch qualifiziert wäre? Also was stünde da im Raum?
Das ist der Eurocup dann, denke ich mal. Also ich glaube, Keltern war ja letztes Jahr sozusagen als Meister hatte sozusagen das Teilnahmerecht und ich glaube, das wäre bei uns jetzt auch der Fall.
Bei euch ist es dieses besondere Modell, dass ihr aus einem Verein hervorgegangen seid, der in erster Linie auch mit Herrenbasketball bekannt ist. Keltern, euer Finalgegner, ist jetzt das krasse Gegenteil. Inwiefern siehst du den Vorteil solcher klassischer Bundesliga-Herrenvereine, auch Frauenteams jetzt auszubilden?
Also ich glaube, Halle versucht ja den Weg jetzt auch so ein bisschen zu gehen. Also ich glaube, das war auch ein cooles Event, dass wir diesen Doppelspieltag dann nochmal hatten während der Playoffs, dass wir quasi nach dem Herrenspiel gespielt haben. Also ich glaube, das ist schon ein Weg, wo natürlich jetzt viele auch sehen, dass es gut funktioniert bei uns. Es ist natürlich an anderen Standorten wie Keltern schwer umzusetzen. Also ich glaube, deshalb muss man auch so ein bisschen gucken, dass man jetzt für andere Vereine auch einen anderen Weg findet, wie es funktioniert, dass man so ein bisschen der Aufschwung, der glaube ich generell gerade im Frauenbasketball da ist, dass man den jetzt auch nutzt und guckt, dass man auch in den Standorten, die jetzt vielleicht nicht die gleichen Gegebenheiten haben, dass man da versucht, Wege zu finden, wie man auch mehr Zuschauer gewinnt, wie man es professioneller machen kann.
Mhm. Weil ich finde, das ist schon eine gewisse Parallele auch zum Fußball, wo es ja vor 10, 15 Jahren noch diese typischen Damenvereine gab, Turbine, Potsdam und so weiter. Die sind ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt kommen Bayern München, Bayer Leverkusen und so weiter. Hm. Denkst du, dass sich dieser Trend auch im Basketball fortsetzen könnte?
Also sicherlich ist es denkbar. Ich glaube, man profitiert einfach von den Strukturen. Ich würde es schade finden persönlich, wenn es bedeutet, dass andere Vereine, sag ich mal, aussterben, weil es halt nicht überall möglich ist. Also ich muss sagen, Keltern kriegt ja auch immer viel negatives Feedback, sag ich mal. Aber ich muss sagen, da war eine super Stimmung in der Halle, als wir die Playoffs da gespielt haben. Natürlich war es nicht wie bei uns mit 2400 Zuschauern, aber es war trotzdem irgendwie eine Fanatmosphäre da, war laut und ich glaube, es wäre so ein bisschen schade, wenn solche Vereine dann gar keine Chance mehr haben, sage ich mal. Deshalb würde ich es wichtig finden, dass man irgendwie einen Mittelweg findet, dass man A, es schafft, dass alle Vereine auch Jugendzentren haben. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass es auch irgendwie die Möglichkeit gibt, junge Spielerinnen zu entwickeln, vielleicht mit einer BNBL verbunden, was ja jetzt auch versucht wird. Aber ich glaube, in jedem Verein funktioniert es halt leider nicht mit diesem Modell wie bei uns.
Was wäre denn aus deiner Sicht, oder was wären aus deiner Sicht logische nächste Schritte, die es auch braucht im Damenbasketball?
Also ich denke, was eigentlich am wichtigsten wäre, dass man wirklich versucht, dass man das eigentlich mit einer guten Ausbildung für Jugendspielerinnen auch verbindet. Also ich kenne es jetzt persönlich am besten aus Frankreich, da ist es auch Pflicht, dass quasi jeder Erstligist ein Sportinternat hat. Ich glaube, das wäre einfach ein wichtiger Schritt, dass man auch schafft, dass junge Spielerinnen in Deutschland dann mit einem Bundesliga-Standort überall eine Perspektive haben und professionelle Bedingungen vorfinden.
Mhm. Ja, du sagst es, professionelle Bedingungen einerseits, auf der anderen Seite aber sicherlich auch die berufliche Komponente. Ich meine, du hast ein Medizinstudium durchgezogen und nebenher Basketball gespielt. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, vor allem, weil es leider nicht so viel Geld zu verdienen gibt, wie es im Herrenbereich der Fall ist.
Genau, also ich glaube, auch das wird ja oft immer eher negativ gesehen, dass wir alle was nebenher machen müssen, sage ich mal. Bei vielen ist es tatsächlich auch der Wunsch. Ich glaube, das ist im Herrenbasketball deutlich schwerer umzusetzen. Also ich glaube, da muss man schon auch wegen der Konkurrenz dann alles auf die Karte Basketball setzen. Bei uns ist es aktuell noch viel so, dass Spielerinnen auch ans College gehen, weil sie da die Möglichkeit haben, ein Studium nebenher zu machen. Und ich glaube, es wäre schön, wenn prinzipiell, wir haben viele Unistädte, die auch Vereine haben, denn das auch weiter gefördert wird, dass anders vielleicht ein bisschen leichter gemacht wird, dass man Studium und den Sport verbinden kann. Bei mir ging das zum Teil auch. Ich habe an der Charité studiert, da gibt es, sag ich mal, das sind grob familienfreundliche Gruppen, hieß das, aber wo auch Leistungssportler dann bessere Stundenpläne einfach hatten. Und ich glaube, sowas wäre wichtig, dass es flächendeckend auch in anderen Studiengängen möglich ist. Also das kenne ich zum Beispiel auch aus Frankreich so, dass die dort die Sportlerinnen viel mehr unterstützt werden, auch parallel sozusagen ein Studium zu machen.
Also wenn man ein Medizinstudium hinlegt und nebenher noch Bundesliga steht, muss man schon diszipliniert sein, ne?
Ja, mir hilft der Zeitdruck auch manchmal. Das war gar nicht so schlecht, sag ich mal, dass ich immer wusste, okay, dann ist Training. Und das hat mir geholfen, auch mich tatsächlich ein bisschen besser zu organisieren.
Ja, dennoch, das klassische Studentenleben fällt wahrscheinlich schon eher flach, oder?
Ja, also das habe ich weniger, das muss man schon ehrlich sagen. Also auch in meinem Erasmus-Jahr habe ich in Frankreich dann Basketball gespielt. Deshalb habe ich sicherlich ein bisschen anderes Studium gehabt als andere.
Lena, zum Abschluss, ihr habt gerade die Meisterschaft gewonnen. Es gibt in den 80er Jahren gab es eine berühmte Parade von den Los Angeles Lakers, auf der Pat Riley direkt angekündigt hat, dass sie Back-to-Back-Champion werden. Kannst du eine ähnliche Ankündigung folgen lassen? Seid ihr jetzt auf Jahre hinweg unbesiegbar, so wie es Franz Beckenbauer mal gesagt hat?
Also ich glaube, Himar hat schon in einem der ersten Interviews nach dem Spiel gesagt, dass wir jetzt natürlich in der deutlich schwierigeren Position sind, in der Gejagten. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Alba-Philosophie, dass man gerne ein bisschen tiefer stapelt. Also ich glaube, sicherlich ist bei uns immer der Ansatz, dass wir zusammenbleiben, so gut es geht als Team. Das war ja auch letztes Jahr so, obwohl wir ein Profiteam sind, haben fast alle Spielerinnen wieder unterschrieben. Und ich glaube, das wäre für uns erstmal ein wichtiger Schritt, dass man viele Spielerinnen jetzt auch halten kann, sage ich mal, die die Entwicklung jetzt mitgegangen sind. Wir haben zwei tolle Verstärkungen gehabt im Sommer mit Theresa und Marie, die uns, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr viel gegeben haben, jetzt auch in den Playoffs. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir da weiter drauf aufbauen können und dann natürlich auch jetzt weiter um die Meisterschaft mitspielen wollen.
Ja, und es wäre vor allem auch schön, wenn dieser Basketball-Hype im Damenbereich nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Republik einfach ein bisschen anhalten würde. Lena, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
und
sehr gerne.
Ja, genießt die Ehrung im Rahmen des Männerheimspiels gegen Bonn. Nochmal die große Bühne. Und ansonsten alles Gute für den Sommer.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke, ciao.
So, da haben wir also eine Championess historisch, weil eben Alba Berlin in den Frauenbasketball reingegangen ist, dort neue Maßstäbe gesetzt hat. Und jetzt das erste Mal die Früchte davon quasi trägt. Wir hatten ja schon mit Theresa Simon auch gesprochen vor dem Pokaltop vor. Da hat es dann nicht gereicht, da hat Hannover den Pokal geholt. Dieses Mal aber Alba, die auch am letzten Spieltag dann noch die Tabellenführung geholt haben. Deswegen überhaupt nur Spiel 5 zu Hause spielen konnten, dann als Champions geadelt. Und ein Champion, das ist ein gutes Stichwort, denn Ruppi, wir haben noch einen Champion. Direkt im Anschluss.
Richtig, ein Champions League-Sieger, Nachfolger der Bonner. Vergangenes Jahr war er auch schon im Podcast als spanischer Pokalsieger. Jetzt hat er noch einen draufgesetzt. Nihat Jedovic,
lange bei den Bayern gewesen. Jetzt also Champion in der Basketball Champions League. Und vielleicht bleibt das ja nicht der letzte Titel. Er hat auf jeden Fall Hunger auf mehr. Das kann man euch an der Stelle schon mal versprechen. Viel Spaß mit Nihat Jedovic. Der Champion bei uns im Podcast. Dieses Mal können wir es wirklich sagen, Nihat. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Basketball Champions League Sieger. Wie fühlt es sich an?
Also erstmal vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, bei euch dabei zu sein und vielen Dank für die Glückwünsche. Also ich bin mir schon einigermaßen gewohnt, Titel zu gewinnen, aber ja, nach dieser jetzt europäischen Titel fühlt man sich ein bisschen wohler.
Du warst das letzte Mal bei uns im Podcast, das war als Vorschau für das Basketball Champions League Final Four letztes Jahr. Da seid ihr gegen Bonn rausgeflogen, das war wahrscheinlich so eines der tiefsten Tiefs, die du wahrscheinlich erlebt hast in deiner Karriere. Finale zu Hause wäre möglich gewesen, ist euch entglitten. Und am Schluss hört ihr die höchsten Höhen daraus heraus. Wie habt ihr das gemacht? Warum hat euch diese Niederlage so viel stärker gemacht, wie man das so klischeemäßig sagt?
Also ehrlich gesagt, wenn man jetzt nach hinten blickt und den Final Four in Malaga und jetzt den Final Four in Belgrad vergleicht, würde ich eher sagen, dass es besser ist, dass wir das letztes Jahr nicht gewonnen haben, weil das hat uns noch stärker gemacht. Es war eh zu früh, den Copa del Rey zu gewinnen für uns, wie eine neu formierte Mannschaft mit neuen Zugängen und eine komplett andere Unicaja. Mannschaft, also das war eh zu früh und dann würde es auch noch ein bisschen zu viel werden mit dem BCL letztes Jahr und deswegen hat es uns stärker gemacht. Wir wussten, dass dieses Jahr mit viel Selbstbewusstsein wir gespielt haben und man hat es gesehen in dem ersten Spiel gegen Murcia in der ersten Halbzeit haben wir mit sehr viel Problemen gekämpft. Ich glaube, das war ein bisschen auch die Ursache, dass wir ein bisschen gezweifelt haben an uns wegen des letzten Jahres. Aber in der zweiten Halbzeit, als wir rausgekommen sind und unser Basketball gespielt haben, war es komplett ein anderes Spiel und auch Finale, auch glaube ich, souverän auch gewonnen.
Ja, du hast ja Münchner Vergangenheit, da spielt dieses Finale daheim ja schon eine entscheidende Rolle, wenn wir an die Fußballer denken. 2012 Champions League Finale, auf dramatische Art und Weise in der Allianz Arena verloren, ein Jahr später gewonnen. Genau. Siehst du eine Parallele zu damals?
Also einen größeren Druck hat man sicherlich. Also wie viel man das sagen will, dass du keinen Druck hast und so und solche Sachen. Also du Druck spürst du schon. Und das haben wir auch gesehen. Also das waren komplett zwei BCL Final Fours, die man nicht also auf eins von den anderen waren nicht dieselben, auch von der Vorbereitung. Also hier bist du zu Hause, dann trainierst du nicht in deiner Halle, dann schläfst du nicht zu Hause, du musst ins Hotel 10 Minuten von zu Hause gehen. Du bist zu Hause, aber du bist nicht zu Hause. Und jetzt in Belgrad wussten wir spielen auswärts, du bist im Hotel, gehst zum Training in deine neue Halle, kommst wieder ins Hotel und dann hast du ein anderes Gefühl. Also und deswegen glaube ich, ist ein bisschen der Druck auch mehr, wenn du zu Hause spielst.
Was denn in Belgrad jetzt? Das waren ja schon ganz andere Umstände als in Malaga vergangenes Jahr. Was die Fans betraf, es waren nicht so viele Zuschauer da, wobei ihr noch ganz gut vertreten wart. Ihr habt auf Glasboden gespielt beispielsweise.
Genau. Auch. Also ehrlich gesagt, von meinem Standblick her war es super. Also die Organisation, Hotel, Glasboden, also für mich erstes Mal faszinierend. Also manche Spieler hatten Probleme mit dem Licht oder dass der Grip nicht so gut war. Also für mich persönlich war es unglaublich. Also fast besser als ja, auf dem normalen Boden, würde ich sagen. Und für die Zuschauer, auch für euch, Fernsehen oder live war es auch ein bisschen mehr interessanter mit den Einblicken, was die da auch gemacht haben auf den Glasboden. Die Organisation war super, leider wegen den Zuschauern war es ein bisschen ein kleiner Minus, aber kann man auch verstehen, weil Belgrad hat zwei Euroleague-Mannschaften, 20.000 Leute jedes Euroleague-Spiel. Das war auch ein bisschen zu viel Basketball für die Basketballstadt Belgrad, aber immerhin Zuschauer von allen vier Mannschaften waren da. Und Finale, würde ich sagen, war schon einigermaßen voll die Halle, nicht nur mit unseren und von Tenerife auch mit Zuschauern, prominenten Zuschauern, ehemalige Basketballer und dies und das. Also für mich insgesamt war es ein Top-Wochenende.
Aber wie siehst du diese Entwicklung, jetzt dieses Final Four an einen neutralen Ort zu geben? Weil es wäre ja eigentlich schon würdig, wenn die Halle voll wäre und ausverkauft wäre.
Genau, es würde sicherlich besser werden. Ich glaube, das war ein Organisationsproblem. Die wollten erstmal sehen, wer das ins Final Four schafft. Aber dann würde es auch zu knapp sein. Das hat mir auch letztes Jahr in Malaga gesehen. Die Zeit war zu knapp, ein Hotel zu finden, alle vier Mannschaften da reinzupacken und dann, okay, von der Halle her, die ist da, aber alles andere drumherum war es ein bisschen schwieriger. Die haben eine neutrale Stadt gefunden, was auch nicht schlecht ist. Belgrad, ich wegen den Fans, wie ich gesagt habe, also war die Anreise war ein bisschen schwieriger, speziell für die Fans von Tenerife. Aber von der Organisation her und alles war es top. Sicherlich würde es besser sein, wenn man in einer Stadt, wo eine der vier Mannschaften gespielt hätte, würde es besser sein.
Die Niners Chemnitz haben ja neulich den FIBA Europe Cup gewonnen. Da kamen die dann auf dem Balkon zusammen und es war eine riesen Crowd da, 10.000 Menschen ungefähr. Das ist total ungewöhnlich für Deutschland. Das hat uns alle ziemlich geflasht. Für euch in Spanien ist das relativ normal, wenn ihr was gewinnt. Wie war denn bei euch die Parade, als ihr aus dem Flieger gestiegen seid und durch die Stadt fahren konntet?
Also das war das auch für mich letztes Jahr, als wir Copa del Rey gewonnen haben, war es für mich das erste Mal in meiner Karriere, dass ich das erlebt habe. Und nach der BCL jetzt das zweite Mal. Nach dem Finalspiel direkt Charter nach Hause geflogen sind. Wir sind hier um 5 Uhr, 6 Uhr morgens angekommen und dann nächsten Tag um 5 Uhr nachmittags sind wir mit dem Bus, also normal durch die Stadt und dann Unicaja Bank erstmals und dann alle anderen paar Dinge besucht und dann abends auch ein bisschen gefeiert. Die Fans hier, wie ihr schon gesehen habt, es ist eine komplett andere Atmosphäre hier. Die sind die Stadt lebt Basketball und Basketball ist hier Nummer eins. Und dann Leute, die 40 Jahre Stammkarten haben und die jedes Spiel gesehen haben, haben das niemals erlebt. Also, dass Unicaja so spielt und dass Unicaja für die Titel spielt, die haben das noch nie gesehen. Und ich muss sagen, zurzeit lebt Unicaja Malaga einer der besten Phasen der Geschichte.
Okay, ihr habt vergangenes Jahr den Pokal gewonnen, dieses Jahr die Champions League. Du hast gerade gesagt, eine der besten Phasen der Geschichte. Wenn ich mir die Tabelle anschaue und wie ihr so spielt, kann ich mir vorstellen, dass ihr noch nicht fertig seid diese Saison, ne?
Also alles ist offen. Da würde ich dir zustimmen. Es gibt noch zwei Spieltage zu spielen. Wir sind immer noch in der Konkurrenz für die erste Position. Mal sehen, was passiert. Aber auch zweite Position, Startposition für die Playoffs ist nicht schlecht. Besser als letztes Jahr waren wir Fünfter. Und wir werden sehen. Diese Saison haben wir gegen alle Mannschaften gut gespielt, gegen alle gewonnen, auch gegen Madrid. Und alles ist möglich. Also ich glaube, wir sind einer der Angstgegner für jede Mannschaft. Und das wollten wir auch sein. Die Euroleague-Mannschaften, also es gibt keinen Unterschied mehr zwischen uns und denen. Und wir werden sehen. Playoffs ist eine andere Liga und alles kann passieren. Wir sind bereit, hoffentlich sind wir alle gesund, wie zurzeit. Und ja, wir sind bereit. Also es hängt auch ein bisschen von dem Glück ab, wie es auch ist in den Playoffs. Aber für die ACB-Titel, das ist auch eine große Nummer zu spielen.
Du sprichst es an, ihr seid Zweiter in der Tabelle, um das mal in Relation zu setzen. Madrid, glaube ich, hat die gleiche Anzahl an Niederlagen wie ihr. Barcelona 5 Spiele mehr verloren als ihr. Was macht euch als Mannschaft in dieser Saison so stark?
Also ich glaube, dass vom letzten Jahr, dass dieser Projekt mir sehr wenig Spieler zu wechseln mit der Core von, ich glaube, wir haben nur einen Spieler gewechselt. Dario Brizuela ist nach Barcelona gegangen, aber das war nur, weil die sehr hohe Ablöse gezahlt haben. Sonst würden wir niemanden wechseln. Und wir kennen uns ja halt, das ist die zweite Saison, dass wir zusammen spielen. Wir funktionieren richtig gut. Meistens Spieler haben auch Euroleague gespielt, haben auch sehr gute, in sehr guten Vereinen gespielt. Also, das sind nicht keine No-Names, dass hier gekommen sind. Und, die wissen halt, wie man in den großen Spielen oder für die großen Mannschaften spielt. Und das ist unsere Kraft. Und dann halt unser Basketballstil. Ein bisschen ähnlich wie Bonn letztes Jahr, mit sehr vielen Fastbreaks, mit sehr aggressiven Defense. Ein bisschen atypisch für die Euroleague Basketball, wo du Schach spielen musst mit den meisten Mannschaften, sehr viel Mismatch. Bei uns gibt es kein Mismatch. Bei uns gibt es nur Attacke und das war's. Und deswegen sind wir so halt auch unangenehm und für die meisten Mannschaften. Und deswegen, das zeichnet uns halt aus. Uns und Manresa. Ich glaube, Manresa ist die erste, statistisch her, Manresa ist die Mannschaft, die die meisten Fastbreaks spielt und wir sind die Zweiten. Also, das ist etwas, das wir halt zurzeit sehr gut machen.
Alles Mögliche also für euch noch in dieser Saison. Ist schon richtig geil zu sagen, gerade in so einer Liga, obwohl man mit Barca und mit Real da ist, mit zwei der besten Mannschaften Europas, dass man trotzdem sagen kann, alles ist möglich, spricht für euch auf jeden Fall. Schaust du auch noch ein bisschen BBL nebenher? Schaust du ab und zu in die Stats rein?
Stats schon. Bayern habe ich verfolgt und Alba, als die Euroleague gespielt haben. Aber jetzt, da ich keinen Dean habe, klar, kann ich den Basketball, deutschen Basketball nicht verfolgen. Aber ich habe gesehen, Stats verfolge ich immer. Ich habe gesehen, das letzte Spiel Bayern souverän, obwohl zweites Viertel souverän gewonnen. Alle anderen drei waren um ein, zwei Punkte hin und da. Aber ich glaube, Bayern zurzeit Nummer 1 und dann andere Mannschaften. Sehr großes Kompliment an Würzburg, würde ich sagen. Eine sehr gute Saison. Das, was ich gesagt habe, sehr viele Spieler und Trainer, die sich kennen und dann haben sie nur ein paar Dinge verändert und dann klappt es ja auch. Chemnitz mit dem Trainer souverän gewachsen durch die letzten Jahre. Als ich da war, haben wir gegen die Playoffs gespielt, auch da jedes Mal regelmäßig verloren. Und also eine sehr gute Mannschaft Und es ist alles möglich, glaube ich. Das ist auch gut für den deutschen Basketball, dass andere Mannschaften auch konkurrieren können. Aber Berlin hat mich ein bisschen enttäuscht. Nicht ein bisschen, sind sehr viel enttäuscht. Ich glaube, nicht nur in der Euroleague, sondern auch in der deutschen Liga ein paar Patzer, aber meistens in der Euroleague, wo es manchmal auch sehr traurig war, wie die gespielt haben. Aber muss nicht sein, kann nur eine Saison sein, paar Fehleinkäufe aber Berlin muss auch konkurrenzfähig sein in der Euroleague. Und ja, was braucht ihr noch?
Dein Meistertipp brauchen wir noch.
Ja, ich verfolge also.
Meistertipp, Bayern.
Also ich werde auf Bayern tippen, aber mal sehen. Also die spielen auch ein bisschen kalt, warm. Ich weiß nicht. Also es hängt davon ab, von der Motivation auch von den Spielern. Ich weiß, dass die meisten Spieler auch aus dem Vertrag gehen. Da hängt es auch viel ab, wer bleibt, wer geht, wer will noch eine Woche in München sein, wer hat schon etwas gebucht. Weißt du, wie das funktioniert? Also, aber ich glaube, wenn man das, ehrlich gesagt, wenn man sagen muss, Bayern Nummer 1, souverän, alles andere würde mir würde ein Wunder sein. Und dann werden wir für die zweite, für die Finals, also ich weiß nicht, ich würde gerne wünschen, dass mein Freund Anton Gavel da ist, dass Ulm wieder in den Finals ist, weil er hat in Ulm sehr viel gewachsen, nicht nur er, sondern die Mannschaft auch. Und alles andere, mal sehen. Alles kann passieren.
Wenn Bayern Champion wird, wer kriegt die erste WhatsApp von dir?
Also mal sehen, sicherlich Lucic, weil er ist der Einzige, der da geblieben ist und dann alle andere komplett auf Instagram. Ich werde da sicherlich etwas posten. Also Bayern für mich ist Nummer 1 immer auch. Ich bin ein großer Fan und das wird sich nicht ändern.
Sehr gut. Nihat, vielen Dank für deine Zeit.
Super, vielen Dank an euch. Hat mich sehr viel gefreut. Jedes Mal auch, wenn ihr Statistik braucht aus der deutschen Liga.
Wir fragen dich. So, dann hatten wir das auch mal abgehakt. Zwei Champions haben wir schon. Wir haben auch schon auf die Playoffs geblickt, aber eines haben wir in unserer Überschrift des Podcasts noch nicht verraten, noch nicht versprochen, denn wir haben für euch ein wunderbares Big Spotlight. Hier kommt erstmal der Einspieler.
Das Big Spotlight.
So, Big Spotlight, also das Final Four. Der JBBL, der NBBL und der WNBL, also der weiblichen Nachwuchsbasketball-Bundesliga, finden gleichzeitig statt in Berlin zum allerersten Mal als quasi Dreierereignis, was ich Weltklasse finde. Und wir haben uns einen absoluten Experten geschnappt, was den Jugendbasketball angeht. Einen, der noch kein einziges NBBL Final Four verpasst hat, seitdem die NBBL 2007 eingeführt wurde. Einer, der uns mitnimmt, warum das eine super Sache ist mit Berlin, dass es dort stattfindet, warum das eine super Sache ist, dass alle drei Jugendbundesligen, die es aktuell in Deutschland gibt, gleichzeitig in diesem Final vorstehen und auf welche Spieler und auf welche Mannschaften ihr unbedingt achten solltet. Mit all der Expertise ausgestattet, Jörg Behren, den ihr jetzt hört. Viel Spaß dabei. Jörg, NBBL, JBBL, WNBL. Es ist neu. Dreimal Jugendturnier, dreimal Finale, beziehungsweise dreimal Halbfinale und Finale in Berlin. Gut oder schlecht aus deiner Sicht?
Ja, absolut Weltklasse aus meiner Sicht. Und dann das Ganze auch noch schön, ey, du hast drei Spielklassen, schön ausgebreitet über drei Tage, an einem hoffentlich schönen sonnigen Wochenende und meiner Meinung nach auch ein Format, was am Ende des Tages irgendwie schon gefühlt ein bisschen überfällig gewesen ist, dass du sagst, hey, du bringst da die Jungs und die Mädels zusammen, feierst in einer geilen Halle ein geiles Event mit tollen Spielen, wo du nur Leute triffst, die Bock auf Basketball haben. Das wird, auch wenn es die Premieren, das Premieren-Event in dieser Form ist, es wird definitiv großartig.
Ja, glaube ich auch. Ich habe auch richtig Bock. Und das wollen wir natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen hervorheben. Also wenn ihr irgendwo in der Nähe von Berlin wohnt oder irgendwie seid oder so, ich bin zufällig übrigens auch in der Nähe von Berlin und werde mir da ein paar Spiele reinziehen davon. Leider nicht alle, weil ich dann beruflich weiter muss. Aber dann geht dorthin, schaut es euch an und genießt das auf jeden Fall. Jörg, wirst du vor Ort sein?
Ich hoffe. Kann sein, dass mir ein bisschen ein paar andere Basketballtermine noch so ein bisschen querschießen, aber tatsächlich bin seit 2007, ich bin wahrscheinlich mit dem von euch sehr geschätzten Kollegen Jan Finken und noch ein paar anderen Handverlesenen wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die seit 2007 bei jedem Top 4 dabei gewesen sind, und es wäre eine Schande, wenn diese Serie reißt. Und das Top 4 ist einfach insofern, wie gesagt, eine großartige Veranstaltung, weil du nur Leute hast, die Bock auf ehrlichen Jugendbasketball haben. Und auf der anderen Seite, was es für die Zuschauer so großartig macht, du hast halt da schon die Chance, Jungs zu sehen, die bis dato niemand auf dem Schirm hatte und wovon der Mainstream vielleicht auch erst in, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 oder wann auch immer was hört. Und du kannst sie schon da rumflitzen sehen, wenn sie halt noch 15, 16, 17, 18 sind.
Auf wen und hört denn
der Ort? Sorry, noch die Frage wollte ich noch hinterher stellen, dann darfst du gleich, Rupi. Die gut. Wahl des Spielortes Berlin, jetzt nicht super zentral, aber schon so das Epizentrum des Basketballs auch, finde ich.
Ja, immer. Ja, total. Also, wie du schon sagtest, rein infrastrukturell ist das da einwandfrei. Logistisch natürlich für viele, die eher aus dem Süden oder aus dem Westen kommen, bisschen knifflig, ne, aber trotzdem alle Wege führen dann doch irgendwie nach Berlin. Egal, ob du jetzt, weiß ich nicht, dann doch irgendwie mit dem Wagen, mit der Bahn oder vielleicht sogar mit dem Flieger kommst. Also nach Berlin hin kommt man schon irgendwie ganz gut. Und die Sommerringhalle passt auch einfach zu diesem Event dann wie Arsch auf Eimer. Ne? Du hast 2009, gab es damals schon ein Top 4, damals nur die NBBL, das war vor der Einführung der JBBL. Und es passt insofern einfach, weil Berlin gerade durch Alba geprägt wahnsinnig viel auch einfach für den Mädelsbasketball getan hat. Ne? Die Damen haben jetzt gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und du hast dann einen starken Club, der viel für Männlein und Weiblein was macht. Und ey, was könnte da besser passen, als da die Auftaktveranstaltung für dieses gemeinsame Event zu haben?
Ja, Schack, jetzt passt der schöne Übergang gar nicht mehr, ne, den ich mir so schön ausgemalt habe.
Sorry.
Aber macht nichts. Dann wechseln wir das Thema einfach ein bisschen. Ihr habt, Stacki und du und Jörg, ihr habt gerade große Werbung für gemacht, da unbedingt vorbeizuschauen. Jörg, du als Top-4-Veteran, um etwas konkreter zu werden, weswegen sollte man denn unbedingt generell da vorbeischauen und was ist der Anreiz, in diesem Jahr vorbeizuschauen? Gibt es irgendwelche Spieler, von denen dann eben in 5 Jahren der Mainstream auch spricht, die man da erstmalig sehen kann?
Das ist immer eben die Frage, ne? Also manchmal hast du jetzt erzählt der Opa von vorm Krieg. Manchmal hast du so Typen dabei, die man am Anfang oder in der Altersklasse noch schwer zu packen bekommt. Das Paradebeispiel ist damals beim allerersten Top 4 2007 in Paderborn Kollege Carsten Tadda gewesen. Der hatte zu dem Zeitpunkt zwar so ein bisschen schon Junioren-Nationalmannschaft gespielt, aber der war halt auch nicht als das Riesentalent verschrien. Ne? Damals kam Güßbach dann auf einmal mit einem Tim Ulbricht um die Ecke und einem Simon Hauer, wo sich alle draufgestürzt haben. Ja, und wer von den dreien flitzt jetzt noch durch die Liga und gewinnt und hält den Laden jetzt momentan in Bamberg zusammen? Ey, das ist halt ein Carsten Tadda. Ne? Also manchmal sind es gar nicht so die super offensichtlichen Talente, die es dann nach draußen packen. Von daher ist das insofern auch immer ganz spannend, so ein bisschen zu evaluieren, okay, die Jungs, die da rumlaufen, wie weit packen die es tatsächlich? Ne? Gerade wenn wir so von diesen Übertalentierten sprechen. Und da haben wir dieses Jahr sicherlich auch wieder ein paar ganz spannende dabei. Also gerade wenn du, das wird den Berlinern jetzt ein bisschen wehtun, wenn du halt nach Vechta schaust, wenn die alles mitbringen mit ihrer NBBL-Truppe, da hast du dann so einen Local Hero wie einen Jack Kyle, den wir zuletzt auch beim AST bewundern durften, der eine fantastische Pro-A-Saison gespielt hat und einfach einer der Go-To-Guys in Vechta bei der NBBL ist. Vechta insofern auch wieder ein spannendes Thema, weil sie eben diesen Alba-Fluch jetzt endlich mal abgelegt haben. Nach 2 Finalniederlagen in den vergangenen beiden Jahren haben sie die Jungs dann jetzt endlich in den Playoffs mal beiseite geräumt, 2-1. Und sie sind jetzt definitiv einer der Favoriten. Und warte mal, apropos Vechta, dann läuft da noch einer rum, der heißt mit Nachnamen Bonga. Ja, genau, der Bonga. So, und dann guckst du nach München und dann stellst du fest, auch wenn es zwar nicht die unbedingten Leistungsträger sind, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie da der Apfel nicht so furchtbar weit vom Stamm fällt. Da laufen dann so Leute rum, die auf den Nachnamen Pesic, Lasso und Green hören. Was? Auch da wieder so, ey, da ist halt ganz viel Basketball-Historie, Jungs, die durchaus bekannte Väter haben und die selber auch ein bisschen zocken können.
Auch Ivan Katschenkov hat, glaube ich, einen ganz bekannten Vater. Da war der Vater ja auch Weltmeister, wenn mich nicht alles täuscht.
Korrekt, ja. Ne? Und der liefert absolut, der läuft jetzt heiß, wo es richtig um die Wurst geht. Ivan, total gutes Stichwort. In den Playoffs schraubt er halt mal entspannte 24,6,5 und 4,3 ab. München noch dazu, tatsächlich, die Hauptrunde war nicht so komplett souverän. Wenn wir uns die Top-4-Teams anschauen, also jetzt in der U19 mit Oldenburg, Vechta, Ludwigsburg und dem FCB entsprechend, halt das einzige Team, was nach der Hauptrunde in Anführungsstrichen nur Drittplatzierter war. Ja, aber trotzdem, ey, die strotzen vor Talent. Auch Martin Kalou ist so ein Kandidat, der in der Vergangenheit lange verletzt war und auf den man sich jetzt echt mal wieder freuen darf. Und die Bayern darf man sowohl in der Jugend als auch bei den großen Kindern halt nie unterschätzen.
Kalou hat auch Vechta Vergangenheit, wenn ich es richtig weiß. Ist vor einem Jahr, glaube ich, erst zum FC Bayern gewechselt. Wäre auch interessant, also für ihn auch speziell nochmal dieses Spiel. Bei Vechta auch Johann Grünloh mit dabei. Hast du da irgendwas zu mitbekommen?
Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wie sie das gewichten. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal im Programm hattet. Wenn ja, wenn nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall sei da ganz herzlichst empfohlen, tatsächlich die Podcast-Episode der Kollegen von zweitklassig, erstklassig, ja, mit dem Vechta Pro A-Headcoach, der genau das beschreibt, dass das ursprünglich bei Johann Grünloh gar nicht so der Plan war oder nicht so unbedingt der Plan war, ihn so viel BBL spielen zu lassen, aber sich aufgrund der verletzten Situation das ergeben hat Anfang des Jahres. Ja gut, und dann liefert der Typ halt ab. Als 2005er Jahrgang ist jetzt völlig zu Recht dementsprechend auch Rookie of the Year geworden in der BBL. Hat ein paar Pro-A-Spiele auch gemacht, erst ein NBBL-Spiel. Wenn du den Typen dann natürlich noch mitbringst, dann weiß ich nicht, wie groß du Favoritenrolle irgendwo auf den Bus tackern kannst. Aber dann, wenn Vechta mit Grünloh aufläuft, ist das natürlich ein wahnsinnig gehöriges Pfund. Kann, und da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe von 2007 mit Tim Olbricht und Simon Hauer. Die haben in Güsbach auch das ganze Jahr über keine NBBL gespielt, weil sie damals auch in der zweiten Liga unterwegs waren, sind dann zum Top 4 dazugestoßen und ist halt nach hinten losgegangen, tatsächlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, in Vechta wäre die Lage insofern ein bisschen anders gelagert, als dass die ganzen Jungs einfach schon das ganze Jahr über viel zusammenspielen, viel zusammen trainieren. Ganz egal, ob das halt in der Easy Credit BBL-Truppe ist oder dementsprechend auch auf Pro-A-Level, sodass da einfach eine deutlich eingeschworenere Truppe am Start ist, als das beispielsweise damals die Jungs aus Güsbach, werden es mir verzeihen, damals beim TSV der Fall war.
Wie kommt das denn? Vechta ist ja nun eine sehr kleine Stadt. Auf BBL-Level ist das irgendwann egal, wenn du genug Geld hast. Aber wie schaffen die das, mit einem vergleichsweise kleinen Einzugsbereich, sich fast jährlich ins Top 4 zu spielen?
Sie arbeiten halt gut und sie haben jetzt seit einiger Zeit tatsächlich ja mit Gerrit Kersten Thiele jemanden da am Start, der dem Ganzen nochmal mehr Struktur gibt, der das Ganze nochmal professioneller organisiert, und sie sind komplett durchlässig. Also sie haben nun mal von der JBL über die NBBL über eine zweite Mannschaft, die letztes Jahr aufgestiegen ist in die Pro A, bis hin dann dementsprechend jetzt raus in die Easy Credit BBL. Sie haben für alle Altersklassen und für jede Leistungsstärken haben sie was parat. Und das ist natürlich kleines Kaff hin oder her, ist natürlich ein Riesenargument, wenn du Talente rekrutieren willst, weil du kannst sagen, pass auf, ey, du kommst hier nicht vorbei, um, weiß ich nicht, in einer Großstadt zu sein und dir ein Museum anzugucken oder auf dem Dorf zu sitzen und dir die Kühe anzuschauen. Ey, du bist hier zum Basketballspielen. Du willst was lernen, du willst ausgebildet werden. Also wir bieten dir Plattform 1, 2, 3 für deine Leistungsstärke genau das, was du brauchst. Die Infrastruktur ist da mit dem Trainingszentrum. Und damit kriegst du dann so einen Typen wie einen Jack Cale darüber. Du kriegst so einen Noah Koch darüber. Du kriegst einen Linus Tretin darüber. Na, und das hat dann natürlich am Ende des Tages auch einen wahnsinnigen Sogeffekt und wird auch in absehbarer Zukunft weiter dazu führen, dass das durchaus namhafte Talente dann eher darüber gehen, als sich vielleicht großen oder vermeintlich großen Projekten und Programmen anzuschließen, wo sie am Ende vielleicht nur einer von vielen sind.
Das andere Halbfinale ist ja in der NBBL das zwischen Oldenburg und Ludwigsburg, was erstmal auffällt bei diesen vier Teams. Ratiopharm Ulm ist nicht mit dabei, die ja ansonsten, ich glaube, wenn man in der BBL nachfragen würde, wer hat die besten Talente, wahrscheinlich als erstes genannt werden würden. Wurden sie aber nicht, obwohl sie es ins ANGT geschafft haben, ins Finale, nach Berlin dort zu kommen. NBBL dürfen sie nicht mit nach Berlin fahren, da sind sie nur in der JBBL mit dabei. Oldenburg-Ludwigsburg, was ist davon zu erwarten?
Auch eine ganze Menge, aber es, gut, ich muss da nochmal einhaken, dass du ANGT sagst, ist übrigens dann nochmal Ende des Monats ein guter Grund, nach Berlin zu fahren. Hey, ganz viel guter Basketball in Berlin diesen Monat.
Da brauchen wir dich nochmal als Experte.
Das gefällt mir. Da müsst ihr dann vielleicht auch nochmal eher auf Dave Hein zurückgreifen, der tatsächlich das ANGT ganzjährig beackert. Nein, aber gerade Oldenburg ist auch so eine total schöne Wohlfühlgeschichte, ne? Die haben jetzt sowohl bei der NBBL als auch bei der JBBL sind sie das erste Mal mit dabei. Sie haben vor allem in den Anfangszeiten unter Thomas Glasauer haben sie wahnsinnig viel auch schon für die Jugend getan, hatten da immer spannende Jungs am Start, haben es aber nie bis unter diese letzten vier geschafft, ne? Und das jetzt dementsprechend dieses Jahr zu schaffen ist echt eine geile Nummer. Ludwigsburg ist halt auch so eins dieser Programme, die machen im Südwesten einen wahnsinnig guten Job, gerade auch was die niedrigklassigeren Mannschaften angeht, sprich U12, U14, sind die halt echt eine richtig, richtig große Nummer. Und das setzt sich dann dementsprechend nach oben fort, ne? Also da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, wenn wir dann bei der JBBL sind. Stichwort Ross Jürgensen. Und das setzt sich dementsprechend jetzt auch in die NBBL mit fort. Und dann hast du da einen mit Julius Baumer, einen 2007er müsste er sein, den wir auch beim AST gesehen haben mit der U17, der halt als jüngster NBBL-Jahrgang trotzdem seine 30 Minuten im Schnitt spielt. So, und das zeigt dann natürlich im Laufe des Jahres, okay, der Junge weiß dann oder lernt dann dementsprechend auch mit Jungs umzugehen und vor allem gegen Jungs zu spielen, die einfach körperlich schon zwei Jahre weiter sind und ist trotzdem effektiv dabei.
Ja, lass uns die Brücke schlagen zur JBBL. Auch da wird das Final Four ausgespielt. Ähnliche Besetzung, auch hier haben wir Oldenburg gegen Ludwigsburg, aber dafür haben wir im zweiten Halbfinale Alba Berlin und Ratiopharm Ulm vertreten. Was ist von diesem Turnier in der JBBL zu erwarten?
Ja, JBBL ist halt immer, es kann schon mal gern so ein bisschen vogelwild sein, ne? weil die Jungs einfach körperlich mit ganz wenigen Ausnahmen, so eine der unserer Lieblingsgeschichten ist da Gavin Schilling. Also übrigens auch so eine Geschichte, weshalb man zum Top 4 fahren sollte, weil du weißt nicht, siehst du die Jungs da nochmal, ne? Was im Fall von Gavin Schilling ja auch nur kurz der Fall gewesen ist, weil er dann anschließend in die USA ist, dann war er nochmal kurz in Deutschland, aber jetzt hat er sich ja mittlerweile schon seit einigen Jahren in, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Jungs, in Frankreich so ein bisschen hat er da sein Zuhause gefunden. Und Gavin war so eine Ausnahmeerscheinung, ne? Halt, der einfach als Kerl unter Kindern da gespielt hat.
Habe ich auch gesehen in Ludwigsburg, ne?
Ja, das war einfach brutal.
Unfassbar, also, ja.
Und dann hast du, und das ist ja dann wieder das Abstruse, der Typ legt im Schnitt das ganze Jahr über damals ein Double-Double auf und im Finale macht er nur 32-9. Ja, fuck, ne? Aber hey, okay. Aber lass uns nicht von damals erzählen, ich meine, das ist auch schon wieder 13 Jahre her. Nein, Alba Ulm tatsächlich ist es auch da eine ganz, ganz spannende Nummer, ne? Du hast halt große Programme, die aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite mit Lubo und Oldenburg auch zwei spannende Programme. Ne? Lubo gerade schon angesprochen, einfach komplett in diesem, was diesen Unterbau angeht, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Oldenburg ist halt die Frage, wie nachhaltig das sein kann tatsächlich oder ob das jetzt einfach so, ey, du hast halt ein paar starke Jahrgänge und die reiten dich dann einmal da rein. Das wird ganz spannend zu sehen sein. Und was ich vorhin meinte mit Vogelwild ist, die Jungs sind körperlich noch auf einem ganz anderen Level. Da merkst du dann einfach den Altersunterschied zur NBBL und sie sind natürlich dann auch technisch noch nicht ganz so weit ausgereift. Ne? Und das führt dann ab und zu dann dazu, dass die ein, zwei richtig gute Jungs reichen, um eben zur Endrunde zu kommen. So wie das seinerzeit bei Rostock vor zwei Jahren gewesen ist mit Roy Krupnikas, der dann einfach da mal in einem so einem Spiel 26 Dreier drauf schrotet. das meine ich mit Vogelwild. Also ganz im Ernst, also wenn du als Team 26 Dreier drauf knallst, ist es ja schon echt nicht ganz ohne. Aber das war hey, Roy, komm, lass ihn fliegen und gib ihm. Und die Quote war dann bei, ich glaube, 8 Dinger hat er damals gemacht. Nein, aber du hast dann beispielsweise mit Ulm, um da mal konkret zu werden, hast du mit Theo Milicic einen 2008er, der auch einfach jetzt schon ein wahnsinnig komplettes Paket mitbringt. Auch da wieder scheinbar zur rechten Zeit seinen besten Ball erstmal momentan spielt. In den Playoffs bei 6 Spielen 2-mal ein Triple-Double auflegt. Wie weit der Typ es dann noch nach oben raus schafft, wird die Zeit zeigen, aber es ist auf jeden Fall cool, ihn jetzt schon mal in Augenschein nehmen zu dürfen.
Du hast uns ja gebeten, dass du nicht sagen musst, wer das Ding am Schluss gewinnt, dass du nicht tippen möchtest. Das ersparen wir dir selbstverständlich auch.
Also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen. Bei der NBBL würde ich tatsächlich sagen, Fechter.
Ja, genau. Favoritenroll definieren.
Unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Grünloh aufschlagen. Einfach weil dieses Fechter das jetzt einfach mal verdient hat. Wie gesagt, ich habe es vorhin kurz angedeutet. Du warst jetzt 2-mal in Folge beim Top 4, bist 2-mal in Folge an Alba im Finale gescheitert. Und die Jungs haben so einen riesen Hunger. Die haben so viel dann auch ein Stück weit Erfahrung, die sie halt mit Jack Kyle dazu gebracht haben. Und jetzt hast du einmal diesen riesen Klotz beiseite geräumt und weißt, okay, ey, wir haben das, was es braucht, um den Meister zu schlagen. Also gehst du mit einem ganz, ganz anderen Selbstbewusstsein in dieses Turnier rein. Und wenn ich 5 Euro setzen müsste, würde ich das tatsächlich in der NBBL auf Fechter tun. Und bei der JBBL, boah, wenn ihr mir die Pistole auf die Brust setzt, dann gehe ich mit Lubu. Tatsächlich. Die Jungs habe ich neulich in einem Testspiel nochmal gesehen. Und die sind, auch da haben wir dann übrigens berühmte Namen und da läuft halt einer rum, der heißt Edigin mit Nachnamen und wir wissen, was der große Bruder momentan so in der Liga, in der BBL anstellt.
Der Kleine ist so komplett anders, habe ich aber auch schon ein paar Testspielen gesehen, aber komplett anderer Spielertyp, aber so smooth. Ich habe wenig smoothere Spieler gesehen wie ihn, so ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen Kobe-like, ohne ihn jetzt zu krass hypen zu wollen, aber nur von der Art und Weise, wie er sich bewegt, finde ich brutal, ja, absolut. Wen hast du da noch?
Also wie gesagt, Lubu auf jeden Fall bin ich dabei und ich mag ja so ein bisschen auch Außenseiter-Geschichten, ne? Oldenburg halt jetzt mit 18 Siegen in Folge da reingeritten ins Top 4. Der kleine Klaric, der Sohn von Serdjan, wäre auch eine geile Geschichte.
Okay, die sind schon mal eingebucht. Ansonsten noch Spiele, auf die wir achten sollten, haben wir schon durchgesprochen. Dann wird das auf jeden Fall hochspannend und WNBL. Hast du da auch noch was auf dem Kasten? Da warst du die letzten 17 Jahre nicht, glaube ich, beim Top 4. Gibt's auch noch nicht so lange.
Das stimmt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich für euren Chefredakteur, für den Kollegen Martin Frünkele damals, als es noch das gute alte Basketballmagazin gab, mal eine Mädelsgeschichte machen durfte, da bin ich zum DBBL-Top vorgefahren. Das war damals in Saarlouis. Das war auch eine sehr, sehr geile Erfahrung tatsächlich. Aber er ist schon auch schon viele, viele Monde her. Ich glaube auch da einfach vielleicht so ein bisschen aufgrund der Tatsache, dass das Format sich jetzt geändert hat, dass das insgesamt eine größere Bühne hat, kann man da vielleicht gar nicht so den Wahnsinnsfavoriten raustun. WNBL, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich dies ja auch nicht so wahnsinnig viel oder nicht so in der Tiefe betrachtet, wie es sich gehören würde. Aber das, was ich so gesehen habe, hat mir tatsächlich Wedel ganz gut gefallen.
Okay.
Könnte Rupert wiederum gefallen.
Das könnte mir gefallen, aufgrund der räumlichen Nähe. Das stimmt. Ich bekomme auch immer den Newsletter vom SC-Rist, von daher hätte ich nichts dagegen.
Nein, und auch da, ne, da sind wir dann wieder bei dem, die Mädels haben, also jetzt, die Damen haben sich für Olympia qualifiziert, ne? Insgesamt, Damenbasketball kriegt einen riesigen Push, wenn wir uns dann auch die Zahlen aus Übersee ansehen, was in der NCAA passiert ist. Das tut so gut, dass die Mädels endlich diese Bühne bekommen, die sie verdient haben. Und dass sie dann dementsprechend jetzt auch, ne, bei diesem Jugendtop-Form mit vertreten sind. Und man sagt, ey, wir nehmen den Freitag, nehmen wir uns nur Zeit für die WNBL-Halbfinals. Es ist absolut großartig, dass man da die Möglichkeit hat, ey, du kannst dir das anschauen, du kannst da einen Einblick bekommen, was ist da die Creme de la Creme, um da einfach, ja, auch das zukünftig mehr auf dem Schirm zu haben. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für die meisten von uns, ne? Und sowohl für die WNBL als auch die JBBL als auch die NBBL gilt natürlich, ey, diese vier Mannschaften, die du jetzt in jeder Altersklasse da hast, das sind nur vier Mannschaften. Dahinter gibt es noch ganz, ganz viele weitere mit ganz, ganz tollen Leuten, die sich engagieren. Seien es Coaches, seien es Eltern, seien es Funktionäre, die das versuchen, irgendwie mit anzuschieben. Und es kann auch immer mal passieren, dass halt Leute in diesen Ligen unterwegs sind, die halt zumindest, was dann die Endrunden angeht, komplett durchs Raster fallen. So ein Maololo, Central Hoops gespielt, war nie im Top 4 vertreten. So ein Joe Vogtmann hat in Jena damals mit den starken 93ern zusammengespielt. Die haben es auch nie so weit geschafft, aber okay, jetzt sind die beiden halt Weltmeister. Also kann das so verkehrt gar nicht gewesen sein, dass sie trotzdem diese Entwicklungsstufen durchlaufen haben.
Ja, auf jeden Fall. Cool, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich finde das total wichtig, dass da natürlich irgendwie so die Top-Teams oben mit dabei sind, aber dass man da nicht die anderen nicht vergessen sollte, weil wirklich viel gerade passiert in Basketball-Deutschland. Das, was dann da rauskommt, ist dann wirklich nur die absolute Sahne auf der Milch obendrauf, die sowieso schon gut ist.
Genau. Ja, also du hast, wenn ich da noch kurz reingrätschen darf, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wo wollen die Programme hin? Du hast sicherlich ambitionierte Programme, wie beispielsweise in FCB, die halt sagen, hey, wir wollen in der Jugend Titel gewinnen. So, und dann hast du wiederum andere Programme, die ganz klar, ich sage nicht, dass der FCB das nicht hat, aber der FCB hat für sich den Anspruch, hey, wir wollen Titel gewinnen. Und dann hast du andere Programme, die sagen, hey, Titel sind uns völlig egal, wir wollen einfach nur die Jungs und Mädels gut entwickeln, um sie dementsprechend auf die nächste Stufe zu bringen. Und da liegt dann dementsprechend der Fokus drauf. Ne? Und beides hat vollkommen seine Daseinsberechtigung. Und bevor ich mich hier noch total verzettel, ich habe euch noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Ich halte das mal in die Linse hier.
Oh, DS17 erscheint dort.
DS17 erscheint dort von besagtem Top 4 2011.
Mit Daniel Theiss dahinter im Trailer.
Weißt du noch, wo es war?
Ja, in Lugo natürlich.
Richtig, ich war dabei, witzigerweise.
Und, wen haben wir noch? Johannes Thiemann ist auch noch auf dem Bild.
Ach, ja, links, ja. JT.
So.
Witzig.
Und also das ist dann natürlich so das andere Extrem, ne? Wenn du halt so einen Typen wie Dennis hast, der da im Prinzip sein großes Coming-out gefeiert hat, ne? Der da auf einmal, bam, aufgetaucht ist, im gleichen Sommer quasi, oder der Sommer, wo dann auch noch der U17-WM, wo er nicht berücksichtigt wurde, weil man sich einfach damals noch nicht sicher war, so, ey, ist der schon ready für die große Bühne? Na gut, und der Rest ist dann am Ende des Tages auch Geschichte.
Ja.
Wenn du schon so in der Vergangenheit bist und bei allen Top 4s dabei warst, seit 2007, wie findest du, hat sich der Basketball entwickelt? Gibt es andere Stile? Wird auf andere Sachen Wert gelegt jetzt in Deutschland?
Ja, absolut. Also du merkst, dass der komplette Unterbau deutlich professionalisierter unterwegs ist mittlerweile. Ne? Da ist deutlich, deutlich mehr Struktur drin. Du hast viel mehr Vereine, die entweder selber Strukturen aufbauen, etablieren und da, ne, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin zum Thema Fechter hatten, die dann eine gewisse Durchlässigkeit entwickeln, die schauen, hey, wir brauchen Partnerschulen, um Jungs, wenn wir sie dann irgendwie von außen rekrutieren, um sie vernünftig unterbringen zu können. Und tatsächlich einfach, dass die gesamte Organisationsstruktur ist in Summe deutlich besser geworden. Ne? Du hast halt immer mehr Clubs und Programme, wo die Jungs sich am Ende des Tages auf das konzentrieren können, worauf es halt ankommt, nämlich ihre sportliche Entwicklung. Ne? Und du musst nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, dann selber irgendwie noch den Trikotsatz waschen, ne, oder musst irgendwie gucken, dass du Eltern mobilisierst, die dann die Kids von A nach B fahren, sondern du fährst dann entweder mit dem Transit oder eventuell auch schon mal mit dem großen Bus. Diese ganze, und das basiert natürlich, das setzt sich ja dann auch noch oben hindurch, was der DBB vor vielen Jahren eingeführt hat mit der Mini-Trainer-Offensive, ne, dass du anfängst, Coaches zu fördern, um entsprechend auch Kinder in extrem jungem Alter schon abzuholen und denen da die Fundamentals und die Basics mit auf den Weg zu geben. Na, und das dann dementsprechend auch Coaches, die in der U12 und in der U14 unterwegs sind, diese Brücke schlagen, um die Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, dass sie ready sind für eine JBBL, für eine NBBL. Und das resultiert dann am Ende des Tages darin, dass, wir haben das prominente Beispiel genannt, so ein Typ wie ein Johann Grünlo, natürlich, der Typ ist 2005er Jahrgang, aber der hat in der, seien wir ganz ehrlich, der hat in der NBBL nichts mehr verloren, der Typ. Ja? Also, ganz ehrlich, was soll der da? Also, das ist dann so, also da, wo du in der Vergangenheit so ein Gavin Schilling hattest, der eine absolute Ausnahmeerscheinung gewesen ist, hast du das heute deutlich öfter, dass du merkst, die Spieler und Spielerinnen sind früher deutlich bereiter, um den nächsten Schritt nach oben in den Seniorenbereich zu machen.
Darauf sind wir auf jeden Fall gespannt, davon ein paar am Wochenende dann beobachten zu dürfen. Der Jugendbasketball entwickelt sich auch in die richtige Richtung und zu beobachten ist das Ganze, wie gesagt, in Berlin. Jörg, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. War Weltklasse, dass du dabei warst. War ein sehr entspannter und sehr informativer Talk vor allem, der, glaube ich, sehr viel Lust aufs Wochenende gemacht hat. Danke dir.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Männer.
Danke dir.
Wunderbärchen, dann hätten wir das also auch geklärt. Wir haben NBBL, wir haben WNBL, wir haben JBBL, wir haben BBL, wir haben DBBL. Uns schwirrt der Kopf, wir haben es versprochen. Es ist so viel Basketball und wir haben noch lange nicht alles besprochen. Aber für heute machen wir Schluss, denn es gibt in der nächsten Woche wahrscheinlich sogar noch mehr Themen.
War das Wortspiel jetzt der Uhrzeit geschuldet?
Warum?
Jörg Bären, Wunderbärchen.
Ah, nee, ey, geil, doch, ja, bestimmt, war absolute Absicht. Okay.
Zum Hintergrund, wir haben 0:09, ja, schon fast 1,5 Stunden Podcast wieder hier auf der Platte und wir haben noch keinen Satz zu den Euroleague Playoffs verloren. Zumindest der Hinweis, 3x Spiel 5 in dieser Woche gleich, heute am Dienstag und dann am Mittwoch geht's los. Kurze Trivia, Stucky, für dich. Spiel 5, Euroleague Playoffs. Wie oft hat das Auswärtsteam schon ein Spiel 5 gewonnen?
0 von 17.
0-mal.
Erleben wir diesmal eins? Bei 17 Versuchen.
Erleben wir es dieses Jahr?
Ja. Ja.
Und zwar bei der Serie?
Muss ich nicht sagen.
Musst du nicht sagen. Also wir leben es nicht bei der Serie Panathinaikos gegen Maccabi.
Ohne Wade Baldwin befürchte ich, dass Maccabi das Spiel verlieren wird.
Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir es in beiden anderen Spielen erleben. Dass Fener in Monaco gewinnt und dass Olympiakos Barca schlägt.
Dann würde auf jeden Fall Berlin brennen. Dann wäre nämlich neben Real Madrid Panathinaikos, Olympiakos und Fenerbahce im Final Four.
Nur zu.
Ja, nach den letzten Bildern könnte man dann der Berliner Polizei vielleicht nochmal irgendwie raten, nochmal ein paar Hundertschaften dazu zu buchen. You never know. Aber ich sag mal, stimmungsvoll wäre es auf jeden Fall. Das wäre schon geil. Okay.
Würde auch bedeuten, dass die beiden Griechen, meine ich, würden nicht aufeinandertreffen im Halbfinale. Das wäre natürlich
noch besser.
Aber das Finale heben wir uns das fürs Finale auf. Ja. Aber wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ab, genau. Unter der Woche werdet ihr höchstwahrscheinlich eine kleine Sondersendung hören. Dann am Donnerstag höchstwahrscheinlich. Und das nur als kleiner Hinweis. Und da machen wir ein bisschen Personality. Und ansonsten hören wir uns dann kommenden Dienstag wieder frisch rauskommend mit der nächsten Folge und wieder mit so viel Basketball zu besprechen, denn dann ist die Regular Season vorbei und dafür haben wir uns auch schon einen Gast rangezerrt, auf den wir uns sehr freuen dürfen dann für die Playoff-Vorschau, die es dann dort gibt. Viel Spaß, das verraten wir noch nicht.
Ah, gut zu wissen.
Viel Spaß euch bei der Basketballwoche, schaut ganz viel, drückt eurer Mannschaft die Daumen, fiebert mit. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao.
Auf Wiedersehen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.